Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Der Streit in der Ampelkoalition um die Verkehrs- und Klimapolitik, die Diskussionen um den Einsatz der umstrittenen CCS-Technik zur Abscheidung und Einspeicherung von CO2 und die Rettung von Lebensmitteln auf der Grünen Woche in Berlin. Das sind drei der Themen bei uns gleich hier in den nächsten 25 Minuten. Und im Verbrauchertipp, da geht es um die Hinterbliebenenrente für Witwen und Witwer. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Umwelt und Verbraucher. Böse Zungen sprechen schon von einer Art Arbeitsverweigerung. Denn nach wie vor gibt es aus dem Bundesverkehrsministerium jedenfalls keine brauchbaren Vorschläge, wie die CO2-Emissionen im Verkehrsbereich zumindest ein bisschen sinken könnten. Zumindest halbwegs schnell. Stattdessen will Verkehrsminister Wissing den Bau von Autobahnen beschleunigen. Gestern Abend tagte deshalb auch der Koalitionsausschuss ohne Ergebnis. Georg Schwarte berichtet.
Konstruktive Gespräche, mehr aber auch nicht. Der Koalitionsausschuss ist nach fast 4 Stunden gestern Abend ohne konkrete Ergebnisse im Bereich Verkehr und Klimaschutz auseinandergegangen. Offiziell hieß es, Beschlüsse seien ohnehin nicht geplant gewesen. Man arbeite weiter an einem Gesamtpaket. Auf der einen Seite der FDP-Verkehrsminister Wissing, der auf den Aus- und Neubau auch von Autobahnen und Fernstraßen drängt und hier vor allem beschleunigte Planungs- und Bauverfahren möchte. Auf der anderen Seite die grüne Umweltministerin Lemke, die darauf verweist, dass nicht nur das Auto ein wichtiger Verkehrsträger sei, sondern gerade die Schiene in den vergangenen Jahrzehnten vernachlässigt worden sei. Hier gäbe es Nachholbedarf. Hintergrund hier auch ein Streit über das Klimaschutz-Sofortprogramm, das die Ampelkoalition sich und allen Ressorts auferlegt hatte. Ein Expertenrat war im Sommer zu dem vernichtenden Urteil gekommen, dass Wissings Verkehrsressort alle auferlegten Klimaziele krachend verfehle. Grünen-Chefin Lang spricht deshalb von einer riesigen Lücke im Verkehrsbereich. FDP und Volker Wissing wiederum verweisen darauf, dass es ein überragendes öffentliches Interesse nicht nur für den Bau von Windrädern und Solaranlagen, sondern eben auch für den Autobahnbau gebe. Mögliche Kompromisslinien wären die Einigung, sich auf ausgewählte, dringliche Ausbauvorhaben zu konzentrieren. Aus Koalitionskreisen heißt es, es werde weiter verhandelt, ein grundsätzlicher Klärungsbedarf zwischen den drei Ampelparteien sei notwendig.
Georg Schwarte über den Koalitionsstreit in Klima- und Verkehrspolitik. Klimaschädliches CO2, ja, das sollte eigentlich am besten überhaupt nicht mehr in die Atmosphäre. Doch komplett vermeiden lässt sich der Ausstoß von CO2 eben auch nicht an jeder Stelle. Deshalb wird inzwischen wieder vermehrt über die sogenannte CCS-Technik diskutiert. CO2, das beispielsweise in industriellen Prozessen entsteht, wird bei dieser Technik quasi aufgefangen und zur Lagerung in die Erde verpresst. Bislang ist das in Deutschland verboten. Doch das soll sich ändern. Wirtschaftsminister Habeck will per Gesetz CCS auch in Deutschland möglich machen. Gestern Abend hat sich der Bundestag auf Antrag der Unionsfraktion mit dem Thema beschäftigt. Ann-Kathrin Büsker berichtet.
Eine Strategie zum Umgang mit Kohlenstoff. Sie wird in diesem Jahr von der Bundesregierung erarbeitet werden. Doch die Union nutzt die Ankündigung von Wirtschaftsminister Robert Habeck, um Druck zu machen. Schneller soll es gehen, forderte CDU-Klimapolitiker Andreas Jung im Bundestag.
Es geht nicht darum, etwa die Kohle zu verlängern. Die Anstrengungen, CO2 zu reduzieren, die müssen beschleunigt werden mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Da machen wir Druck und alles, das muss schneller gehen. Das wird dadurch nicht ersetzt, aber es muss ergänzt werden.
Die Argumentation, in bestimmten Bereichen seien Emissionen schlicht nicht zu vermeiden. Von Seiten der Regierungsparteien hob FDP-Fraktionsvize Lukas Köhler die Bedeutung der Technologie für den Klimaschutz hervor.
Wer wirklich einen echten, radikalen, harten Klimaschutz will, der muss sagen, ja, ich will auch CCS. Weil jeder, der das nicht sagt, sagt gleichzeitig, ich will maximal 95% Ziele.
Im Fokus sind hier die sogenannten Restemissionen. Fachleute des Forschungsprogramms Ariadne haben dazu in dieser Woche eine Untersuchung vorgelegt, die nicht vermeidbare Restemissionen in den Bereichen Industrieprozesse, Landwirtschaft und Landnutzung ausmacht. Falko Leuthardt vom Mercator Research Institute in Global Commons and Climate Change erklärte dazu in dieser Woche in einem Webinar.
Also diejenigen Emissionen, die wir nicht vermeiden, aber durch die Kohlendioxidentnahme aus der Atmosphäre ausgleichen können. Und das muss passieren, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen.
Doch welche Emissionen tatsächlich nicht vermieden werden können, dies ist auch eine politische Frage. Darauf wies die SPD-Politikerin Nina Scheer, Obfrau im Ausschuss für Energie und Klimaschutz, in der Bundestagsdebatte hin.
Eine ganze Zeit galt auch die Stahlindustrie als eine Industrieform, die unvermeidbares CO2 hat. Inzwischen ist es so, dass Stahl nicht mehr genannt wird.
Dieser Innovationssprung sei auch durch gesetzliche Rahmenbedingungen möglich geworden. Die Befürchtung, die Festlegung darauf, welche Emissionen unvermeidbar sind, könnte in diesen Bereichen die Dekarbonisierung behindern. Heftiger Widerspruch zur Kohlenstoffspeicherung kam in der Debatte von der grünen Klimapolitikerin Lisa Badum. Die Vorsitzende des Unterausschusses für internationale Klimapolitik zählte diverse CCS-Projekte auf, an denen fossile Konzerne beteiligt seien.
In keinem dieser Fälle geht es um die sogenannten unvermeidbaren Restemissionen, sondern es geht um die Verlängerung von fossilen Geschäftsmodellen, von Geschäftsmodellen mit Öl und Gas.
Für die Linke kritisierte Energie- und Klimaexperte Ralf Lenkert den Antrag der Union sowie die Pläne der Bundesregierung. Er lehnt die Kohlenstoffspeicherung ab.
Ihr Antrag ist Teil des Märchens, dass Technik alle Umwelt-, alle Klimaprobleme lösen kann und dass die Menschheit sich nicht zu ändern braucht.
Umweltverbände warnen vor den Gefahren der Kohlenstoffspeicherung. So äußerte der BUND im Dezember Sorgen vor den Umweltfolgen einer Verpressung im Meeresboden. Neben der Frage, welche Emissionen gespeichert werden dürfen, geht es in den kommenden Monaten auch um Fragen des Wo und Wie. Zunächst scheint die Bundesregierung nur eine Verpressung von Kohlenstoff im Ausland möglich zu machen. Norwegen etwa bietet Entsprechendes an. Dies hatte sich Wirtschaftsminister Robert Habeck bei einer Reise Anfang Januar angeschaut.
Ann-Kathrin Büsker war das über die Debatte zu CCS im Bundestag. Auch wenn die Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine das Thema zwischenzeitlich etwas aus den Schlagzeilen verdrängt haben, der Klimawandel und die sich längst abzeichnende Klimakatastrophe, das ist wohl das Thema, das unser Leben in den nächsten Jahrzehnten mehr bestimmen wird als alles andere. In Frankreich haben sich Medienschaffende deshalb im vergangenen Jahr eine Charta gegeben für Journalismus in Zeiten der Klimakrise. Stefanie Markert berichtet.
Eine, Zitat, Charta für Journalismus auf der Höhe des ökologischen Notstands, die gibt es in Frankreich seit September 2022 und schon über 1200 Medienschaffende, Dutzende Redaktionen und Organisationen haben sie unterschrieben. Darin verpflichten sie sich, alle gesellschaftlichen Themen durch das Prisma des Klimawandels zu betrachten, seine Ursachen darzustellen, genau wie Lösungen. Es solle möglichst auf Werbung für klimaschädliche Produkte verzichtet werden, außerdem solle umweltfreundlich zu reportieren, gereist und auf lokale Journalisten gesetzt werden. Die Charta will auch Ausbildung. Hier mobilisieren sich Frankreichs Journalistenschulen. In Lille ist ab dem laufenden Wintersemester ein Klimakurs Pflicht. Vereine wie Klima Media oder Quota Klima sondieren zudem, wie hoch der Anteil von Klimathemen in den Medien ist. Nur 3% waren es letztes Jahr demnach in den Hauptnachrichten um 20 Uhr. Allein die Ausgaben von TF1 und France 2 erreichen aber über 10 Millionen Menschen. Nachrichtensender und öffentlich-rechtliche bringen mehr zum Thema. Radio France rief im Herbst gar Ökowende und Philosophiewechsel aus und lud Klimaexperten zum Hintergrundgespräch ein. Der private Kanal TF1 bildete einen eigenen Fachrat für Umweltfragen. Die Folge, ein Interview zum Klimawandel mit einem sich genüsslich oberkörperfrei sonnenden Menschen illustrieren, da bekam die Zeitung Libération Ärger. Und sich freuen über einen T-Shirt-Tag zu Weihnachten, ein No-Go. Hitzewellen sind auch kein schönes Wetter. Frankreich werde diese Woche brennen, formulierte vielmehr letzten Sommer ein BFM-TV-Meteorologe. Im November 2022 sollen den Ökosondierungen zufolge Umweltthemen im medialen Raum Frankreichs 4,4% eingenommen haben und 1,4% waren dem globalen Klimagipfel in Ägypten gewidmet, weniger als dem Thema Einwanderung. Obwohl sich die Lage verbessert und das Thema bewusster wird, Anne Bringot vom Netzwerk Action Klima sieht Luft nach oben. Über das Klima werde zudem meist pessimistisch berichtet, ohne Lösungen nach vorn zu stellen. Man fühle sich deshalb machtlos. Für das Klima aber muss man handeln.
Stefanie Markert über die Öko-Charta für Journalismus in Frankreich. Der Virunga Nationalpark ist der älteste Nationalpark in ganz Afrika. Er liegt im Osten der Demokratischen Republik Kongo und er ist die Heimat der bedrohten Berggorillas und nicht zuletzt deshalb auch UNESCO-Weltnaturerbe. Doch der Nationalpark liegt leider auch in einer krisengeplagten und reichlich instabilen Gegend. Immer mehr Flüchtlinge drängen sich dort inzwischen in einem Landstrich und immer mehr Menschen brauchen auch immer mehr Feuer, Holz und Holzkohle. Mehr als für die Umwelt dort erträglich ist. Und der illegale Holzeinschlag dort, der stoppt auch nicht an den Grenzen des Nationalparks. Tatsächlich stammt wohl mehr als die Hälfte der illegalen Holzkohle dort aus den Wäldern des Parks. Norbert Hahn berichtet.
Geschickt zieht Jean Bosco Bitegan seine Motorsäge durch einen dicken Stamm. Die Reste eines Baumes, der mal zu einem Wald gehörte, am Rande des Virunga-Nationalparks im Osten Kongos. Bitegen ist ein Vertriebener in einem immer wieder aufflammenden Krieg, in dem sich Truppen der Demokratischen Republik Kongo und Rebellen der sogenannten M23 gegenüberstehen. Bitegen ist wie viele zwischen die Fronten geraten und hier gestrandet im Nationalpark. Wir wollen eigentlich nach Hause, aber wir fliehen vor dem Krieg. Wir haben alles aufgegeben. Ich glaube, die Angreifer haben bei uns bereits alles geplündert. Uns droht dort nichts als Hunger. Wenn wir also heute im Park sind, dann nur, um nicht zu verhungern. Das Flüchtlingslager am Rande des Nationalparks. Ein künstliches Dorf, hunderte sorgsam aufgereihte Hütten, gespannt mit weißen Plastikplanen, die das Symbol des UN-Flüchtlingshilfswerks tragen. Doch das war's, sagt Bitegan. Seit wir im Flüchtlingslager sind, ist humanitäre Hilfe nicht angekommen. Die meisten der Vertriebenen sind jetzt hier im Park und werden Holzfäller, um Nahrung zu finden. Seit 3 Monaten haben wir keine Hilfe mehr erhalten. Und statt zu verhungern, kommen wir hierher, um im Park Holz zu schlagen. Und so lassen sie das geschlagene Holz verkohlen, bis es Holzkohle ist. In langen, schweren Säcken tragen es die Frauen über lange Wege aus der unwirklichen Mondlandschaft, aus der nur noch der Rauch der Köhler in den Himmel ragt. Und das Willkommensschild für die Besucher des Nationalparks. Der Virunga Nationalpark. Er steht wie kein anderer für die Artenvielfalt Afrikas, ist Heimat der gefährdeten Berggorillas, eine Touristenattraktion. Doch nun ist der Park selbst gefährdet, wie die Ranger, die ihn eigentlich beschützen sollen. Methodos, Sprecher der Nationalparkbehörde, sieht sich und seine Kollegen machtlos. Die Vertriebenen brauchen Feuerholz. Aber auf der anderen Seite haben wir auch die Verpflichtung, den Park zu schützen. Und das bringt uns wirklich in eine schwierige Situation. Aber abgesehen von den Vertriebenen in diesem Gebiet, muss man auch die Unsicherheit durch die bewaffneten Gruppen erwähnen. Ein Krieg und seine Folgen. Tod, Vertreibung, Hunger und nun die Zerstörung eines afrikanischen Naturjuwels. Das sehen auch Flüchtlinge wie Benjamin Dibeshe. Es stimmt, dass der Park wichtig ist. Und wenn wir die Bäume fällen, wird uns einmal die frische Luft fehlen. Ich weiß, dass wir weniger Sauerstoff haben werden, wenn es keine Bäume mehr gibt. Aber wir haben keine andere Wahl. Wir sind hungrig. Und so wird weiter gefällt, bis die Region wieder sicher ist. Doch das kann dauern.
Norbert Hahn war das über den bedrohten Virunga-Nationalpark im Kongo. Sie haben es in den vergangenen 2 Wochen vielleicht auch schon bei uns im Programm an vielen Stellen gehört. In Berlin findet zurzeit die Grüne Woche statt, die, naja, eben, wenn man die ganzen vielen Veranstaltungen und Pressetermine vor der eigentlichen Eröffnung dazu rechnet, eigentlich sogar 2 Grüne Wochen sind. Auf der Landwirtschaftsmesse kann man an vielen Ständen Lebensmittel probieren und kaufen und das zieht ja auch viele Menschen dorthin. Aber was passiert eigentlich mit den Lebensmittelresten? Die Berliner Tafel versucht jedes Jahr hier noch brauchbare Lebensmittel einzusammeln. Das Ganze ist eine ziemlich gut organisierte Aktion, die für die Helfer aber auch ganz schön viel Stress bedeutet. Denn sie müssen dafür das gesamte Messegelände abklappern und sie haben dafür jeden Abend nur 1 Stunde Zeit. Gregor Lischka hat ein Team der Lebensmittelretter begleitet.
Es ist dunkel und kalt auf dem Parkplatz der Berliner Messe. Aus dem gläsernen Gebäudekomplex vor uns dringt Licht.
Wir entern von allen Seiten, weil wir eigentlich um 18 Uhr überall zur gleichen Zeit sein müssen.
Erklärt mir Hans-Hermann Keune die Lage. Bei der Berliner Tafel nennt man Hans-Hermann nur HH. Fast schon eine Art Codename. Sein Ziel heute Abend, die Halle 20 der Grünen Woche in Berlin. Seine Aufgabe, ein Wettlauf gegen die Zeit.
Jeder Stand macht irgendwie, manche die machen schon vor 18 Uhr, haben sie schon ein Tuch überm Tresen. Und manche die beraten da noch was an und wollen die letzten Sachen noch verkaufen. Und deswegen muss man immer gucken, wo man jetzt noch was abkriegt oder ob man später nochmal zu dem einen Stand zurückgeht.
Wie eine Art Sondereinsatzkommando sind Hans-Hermann Keune und die anderen Helferinnen und Helfer der Berliner Tafel rund um das gesamte Messegelände verteilt. Von 5 verschiedenen Eingängen aus werden sie mit mehreren Teams um Punkt 18 Uhr das Gelände betreten. Ihr Ziel, so viele Lebensmittel wie möglich aus den rund 20 Messehallen vor Türschluss zu retten und in ihren Transportern zu verstauen. Das Team von Hans-Hermann oder auch HH besteht noch aus insgesamt 4 weiteren Helferinnen und Helfern. Mit einem Schiebewagen, wie man ihn aus einem Baumarkt kennt, bahnen sie sich einen Weg zum nördlichen Eingang des Messegeländes. Zeit für eine letzte Lagebesprechung.
Habt ihr jetzt schon ein bisschen was gehört, wie wir sammeln?
Mach gerne nochmal an.
Genau. Wir ziehen uns gleich Handschuhe an, damit wir dann auch Kuchen und Brötchen auch direkt anfassen können. Eine andere Möglichkeit bleibt uns ja nicht. Und dann müssen wir uns vorarbeiten jetzt von Stand zu Stand. Wir werden es ein bisschen aufteilen. Ich werde die linke Seite mitnehmen, weil da auch das Gulasch kommt. Und dann die rechte Seite. Und dann treffen wir uns dann in der linken Seite wieder.
Dann, kurz vor 18 Uhr,
so,
geht los.
Jetzt verkleiden wir uns, jetzt kriegen wir endlich was Warmes zum Anziehen.
Das Team streift sich auf Hans-Hermanns Kommando orangene Säcke aus Plastik über. Eine Art Spezialweste. Achtung, hier kommt die Berliner Tafel.
Na dann, auf geht's. So.
Die Security am Halleneingang winkt das Team durch.
Kein Problem, alles klar,
danke.
Die Besuchermassen strömen über einen langen Gang aus der Halle hinaus. Über denselben Gang dringen die Helfer der Berliner Tafel fast schon wie Geisterfahrer in die Halle hinein.
Was ist jetzt so das Wichtigste, auf das es ankommt, damit man schnell ist?
Ja, die Leute nett fragen und dann schnell abchecken, ob man was bekommt oder nicht und gegebenenfalls dann später nochmal wiederkommen, wenn die noch ein bisschen brauchen.
Während die Tafel nun beginnt, in dem sich leerenden Messegebäude herumzuwuseln, sind die Aussteller noch damit beschäftigt, ihre letzten Waren zu verkaufen und ihre Stände zusammenzupacken.
Namen, die Berliner Tafel, haben Sie was für uns, was Sie sonst wegschmeißen würden? Dann alles weg heute?
Ist alles weg.
Kommen wir morgen wieder.
Ja.
Ne? Gut.
An einem Stand nebenan ein Erfolg. In den nächsten Minuten ergattert das Team noch Croissants, Äpfel, Käsespieße. Das Wägelchen füllt sich schnell. Die Grüne Woche ist etwas Besonderes für die Berliner Tafel. Denn es gibt nur wenige Großveranstaltungen in Berlin, auf denen die Tafel Lebensmittel überhaupt retten darf.
Weil für die Caterer ist es immer einfacher, die Sachen wegzuschmeißen. Die haben dann Angst, dass sie haften müssen. Und das kann man natürlich nicht garantieren, wenn man Speisen außer Haus gibt. Dann kann ja keiner garantieren, der das gekocht hat, dass das dann da, wo es ankommt, auch noch in Ordnung ist. Die achten natürlich darauf, dass das ist, aber die haben dann eben Angst, dass damit irgendwas passiert.
Zwischen Brauereiständen und Winzerstuben, wo sich die letzten Besuchergruppen eingeigelt haben, treffen 2 Teams der Berliner Tafel aufeinander.
Wir haben auch sehr viel bekommen hier. Wir haben Kartoffeln, Rosmarinkartoffeln gekriegt, wir haben Brötchen bekommen und Croissants.
Leider nicht so sehr beglückt in der anderen Halle, ja, aber am Sonntag haben sie gesagt.
Genau, das wird das große Finale.
Das große Finale deshalb, weil dann am letzten Messetag die Aussteller auch ihre letzten Vorräte hergeben. 10 bis 12 Tonnen kommen so im Laufe der ganzen Woche an geretteten Lebensmitteln für die Berliner Tafeln zusammen. Heute hat das Team nach knapp 30 Minuten den nördlichen Bereich der Messe durchforstet und macht sich auf den Weg zurück zum Sammelplatz.
Und jetzt mit dieser ersten Charge, bist du zufrieden?
Sehr. Das ist mehr, als ich erwartet habe. Und da steht schon unser Auto und wartet auf die Ware.
Hans Hermann und der Fahrer des Wagens laden die Ware in den Rückraum des Transporters. Fast bis an die Decke stapeln sich die Kisten.
Das kommt in die Storkower Straße.
Die Gemeinschaftsunterkunft.
Und das sind 500 Leute wohl.
Ein Transporter voller Lebensmittel, ein Team voll zufriedener Helfer und 500 Menschen, denen damit zu einem vollwertigen Abendessen verholfen wird. Mission accomplished.
Gregor Lischka war das mit der Mission Lebensrettung der Berliner Tafeln auf der Grünen Woche, die an diesem Sonntag zu Ende geht. Die Stadt Berlin könnte einer neuen Studie zufolge übrigens bis zu 80% ihres Gemüsebedarfs innerhalb der Stadtgrenzen vor Ort produzieren. Voraussetzung dafür wäre, dass bislang nicht genutzte Flächen für urbanes Gärtnern verwendet werden. Das teilt das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung am Freitag mit. Dazu gehören unter anderem Flachdächer, Kleingärten und nicht mehr genutzte Friedhofsareale und auch Supermarktparkplätze. Potenziell stünden in Berlin bis zu 4000 Hektar für Gemüseanbau zur Verfügung, heißt es dort. Das wären insgesamt rund 5% der Gesamtfläche der Stadt. Die Nutzung von solchen Flächen ist allerdings an viele Voraussetzungen gebunden. Das ist also alles nicht ganz so einfach in der Umsetzung.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wenn der Ehemann oder die Ehefrau stirbt, dann bricht für die überlebenden Partner oft eine Welt zusammen. Viele Dinge müssen neu gedacht und geplant werden. Immerhin finanziell gibt es in der Regel eine kleine Absicherung über die sogenannte Witwen- oder Witwerrente. Dieses Geld gibt es von der Deutschen Rentenversicherung, doch die Berechnung ist kompliziert. Josephine Janert mit dem Verbrauchertipp.
Das Wichtigste zuerst. Um eine Witwenrente zu bekommen, muss man standesamtlich verheiratet gewesen sein. Religiöse Trauungen oder freie Trauungen erkennt die Deutsche Rentenversicherung nicht an. Wenn Paare im Ausland standesamtlich getraut wurden, reicht als Nachweis dafür die Sterbeurkunde.
Die Standesämter wissen das ja. In der Sterbeurkunde steht immer drin, zum Todeszeitpunkt verheiratet mit.
Sagt Jan Grasshoff, Berater bei der Deutschen Rentenversicherung Berlin-Brandenburg. Um zu erklären, wie die hinterbliebenen Rente berechnet wird, blättert er in Broschüren und klickt sich durch Dateien. Denn die Witwenrente ist eine komplizierte Sache mit Freibeträgen und Zuschlägen, die in alten und neuen Bundesländern unterschiedlich sind und mit einer alten und einer neuen Regelung.
Im alten Recht war es früher noch so gewesen, man musste zum Todeszeitpunkt verheiratet sein. Auf dem Sterbebett, wenn man da geheiratet hat, hat man lebenslang eine Witwenrente bekommen, sofern man nicht wieder geheiratet hat. Und in dem neuen Recht, was es dann vor 20 Jahren geändert wurde, da hat man die Versorgungsehen ausgeschlossen. Man muss halt ein Jahr verheiratet sein, um Witwenrente zu bekommen. Wenn man heiratet und kurz danach der Ehegatte verstirbt, gibt es keine Ansprüche.
Und dann gibt es noch die kleine und die große Witwenrente. Samuel Beutler-Bohn vom Sozialverband VdK Deutschland erklärt:
Anspruch auf eine kleine Witwenrente haben Witwen, die jünger als 47 Jahre sind, die nicht erwerbsgemindert sind und die kein Kind erziehen. Die kleine Witwenrente beträgt grundsätzlich 25% der Rente, die der Ehepartner zum Zeitpunkt des Todes bezogen hat. Sie wird höchstens 2 Jahre nach dem Tod des Ehepartners gezahlt.
Denn es wird der jungen Witwe zugemutet, dass sie nach der Trauerphase wieder arbeiten geht. Für die große Witwenrente muss man eines der folgenden Kriterien erfüllen.
Sie müssen aktuell mindestens 45 Jahre und 11 Monate alt sein. Die Grenze wird jährlich immer angehoben. Oder sie müssen erwerbsgemindert sein. Oder sie müssen ein Kind erziehen, das nicht älter als 18 Jahre alt ist. Oder ein Kind erziehen, das behindert ist, wobei das Alter des Kindes in diesem Fall keine Rolle spielt. Die große Witwenrente erhält man bis zum Lebensende und sie beträgt grundsätzlich 55% der Rente des Ehepartners.
Es lohnt sich, schnell einen Antrag zu stellen, denn die Witwenrente wird nur 12 Monate rückwirkend ausgezahlt. Wer wieder heiratet, verliert die Rente, kann sie aber erneut beantragen, wenn die zweite Ehe scheitert. Auch Homosexuelle, die eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingegangen sind, können eine hinterbliebenen Rente erhalten. Und dann gibt es noch Regelungen für Menschen mit hohem Einkommen und. Um es kurz zu machen, folgen hier drei Tipps. Erstens, klären Sie Ihr Rentenkonto, denn sonst muss das womöglich Ihre Witwe oder Ihr Witwer tun. Zweitens, wenn Ihr Mann oder Ihre Frau stirbt, lassen Sie sich über Ihre Ansprüche beraten. Dazu können Sie zur Deutschen Rentenversicherung, zum Sozialverband VDK oder anderen Beratungsstellen gehen. Drittens, wenn Sie Ansprüche auf eine Witwenrente haben, teilen Sie jede Änderung Ihres Einkommens der Rentenversicherung mit.
Der Verbrauchertipp von Josephine Jannert. Und damit geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich Stefan Heinlein mit den Informationen am Mittag. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.